Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Eine Freundin von mir ist mit Anfang 20 schwanger geworden. Wir hatten gerade mit dem Studium angefangen. Sie hatte eine Fernbeziehung mit ihrem langjährigen Freund aus Schulzeiten. Und ein Baby war das Letzte, an das sie in der Situation gedacht hat. Ihre Eltern durften davon nichts wissen. Ich hatte ein Auto, also habe ich sie zu der Abtreibung gefahren. Und danach auch wieder nach Hause. Wir haben auch mal darüber geredet im Vorfeld. Aber danach nie wieder. Für sie war es eine rationale Entscheidung und sie hat so gehandelt, wie sie es in dem Moment für richtig gehalten hat. Für sie war es weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Mann für ein Baby. Die beiden haben sich tatsächlich auch kurz danach getrennt. Ob es tatsächlich für sie die richtige Entscheidung war, das weiß ich gar nicht. Wir haben heute keinen Kontakt mehr. Ich habe nie wieder mit ihr darüber gesprochen. Hätte ich als damals beste Freundin sicher machen sollen. Aber sie war einfach nicht der Typ für Frauengespräche. Trotzdem habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Hätte ich anders gehandelt? Wäre ich damit klargekommen? Oder hätte ich mein Leben umgekrempelt und das Baby bekommen, auch wenn es nicht die richtige Zeit und nicht der richtige Mann gewesen wäre? Ich weiß es nicht und ich bin dankbar dafür, dass ich mir nie Gedanken darum machen musste. Schwangerschaftsabbrüche, das ist unser Thema in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hi.
Hi, sei gegrüßt.
Das Recht auf den Abbruch einer Schwangerschaft, das ist in Deutschland in Paragraphen 218 geregelt. Dieser Paragraph ist Mitte der 70er Jahre reformiert worden, aber die Diskussion darum, die hält bis heute an. Es ist damit einer der heftigsten und längsten Diskussionen in der Geschichte der Bundesrepublik. Hat es vorher schon mal sowas gegeben?
Naja, es hat vorher natürlich auch Diskussionen in der Gesellschaft gegeben, selbstverständlich. Aber zwei habe ich mal rausgesucht, die besonders heftig waren. Die erste war 1952. Da ging es um die Frage, ob die junge Bundesrepublik, 3 Jahre vorher gegründet, sich wieder bewaffnen sollte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der Krieg war ja gerade erst zu Ende. Der Kalte Krieg hatte schon begonnen. Die Bundesrepublik war in den Westen integriert worden. Adenauers Politik deutete eindeutig darauf hin, auch möglicherweise in der NATO mitzuspielen. Und da sollte eben eine Wiederbewaffnung stattfinden. Das hat eine gewaltige Diskussion gegeben. Ich sag mal so, ein Punkt war, wir müssen bewaffnet sein, um uns gegen den bösen Osten, also Stalin und den Kommunismus, zu verteidigen. Und die anderen haben gesagt, wer je wieder nach diesem Krieg eine Waffe in die Hände nimmt, dem möge der Arm abfallen oder die Hand abfallen. Also es war eine wirklich heftige Diskussion. Und das war auch so ein bisschen der Beginn und die Geburt schon der Friedensbewegung in Deutschland. Und die zweite wirklich heftige Debatte war natürlich 1972 und die Jahre davor um die Ostverträge der sozialliberalen Koalition. Da ging es letzten Endes darum, dass man anerkennen sollte, dass Deutschland diesen Zweiten Weltkrieg verloren hatte mit all seinen Konsequenzen, die sich ja vor allem im Osten des Landes widerspiegelten. Dort war die DDR unter sowjetischem Einfluss und dort waren Gebiete verloren an Polen. Und das sollte jetzt mit diesen Ostverträgen sozusagen geregelt und auch damit anerkannt werden. Und das war für die einen die Aufgabe der Heimat. Das konnte man sehr gut nachvollziehen, weil damals lebten ja noch viele Menschen, die aus dieser Gegend stammten. Und für die anderen war es einfach die Anerkennung eines Status quo, der sich sowieso nicht mehr ändern würde. Und diese beiden Fronten sozusagen in der Gesellschaft prallten mit unglaublicher Wucht aufeinander und haben wirklich jahrelang die Debatten bei uns beherrscht. Beide Debatten endeten übrigens mit einem Sieg der Befürworter. Also die Wiederbewaffnung fand etwas später statt, als die Bundesrepublik im Mai 1955 in die NATO eingetreten ist und die Ostverträge, wie wir wissen, wurden unterschrieben.
Da haben also die Befürworter gesiegt. Das war ja bei der Debatte um den Paragraphen 218 ein bisschen anders. Wie war es denn bis zu dieser Reform in den 70er Jahren geregelt?
Naja, also es war geregelt, in Anführungsstrichen muss man so sagen, seit 1871, das war das Jahr der berühmten Reichsgründung durch Bismarck, stand Abtreibung unter Strafe mit bis zu 5 Jahren Zuchthaus, mindestens aber 6 Monate Gefängnis. Das muss man sich vorstellen. Eine Frau, die das getan hat, was du am Anfang der Sendung beschrieben hast, die hätte möglicherweise für 5 Jahre im Zuchthaus gesessen. Es gab eine einzige Ausnahme, wenn nämlich das Leben der Mutter in Gefahr war. Dann konnte es einen Schwangerschaftsabbruch geben. In der Weimarer Republik, die sich ja dann daran anschloss, versuchten SPD und KPD gemeinsam diesen Paragraphen zu streichen. Das ist gescheitert. Der NS-Staat rührte diesen Paragraphen natürlich nicht an. Ganz im Gegenteil, er verschärfte sogar noch die Strafandrohungen.
Und ab den 1960er Jahren gab es dann eben viele Demonstrationen gegen den Paragraphen 218, bei denen dann gefordert wurde, dass das Gesetz verändert werden soll.
Ja, das waren auch wirklich große gesellschaftliche Demonstrationen, an denen Jung und überall teilgenommen haben. Männer und Frauen, also meine Generation, ich bin ein kleines bisschen zu jung dafür, aber trotzdem ist damit groß geworden, dass die Frauen diesen Gleichberechtigungsanspruch von sich gaben und uns sozusagen in die Ohren brachten. Vorher ist das nicht so gewesen. Es gab so einen Spruch, der tatsächlich damals wirklich groß diskutiert wurde. Mein Bauch gehört mir. Und das klingt zwar jetzt für uns alles furchtbar selbstverständlich. Auf der anderen Seite war es für die Männer damals gar nicht so einfach, denn die dachten tatsächlich, sie hätten Verfügungsberechtigung über die Frauen und dazu gehörte auch deren Bauch. Und das wurde dann nochmal dramatischer sozusagen mit einem Sterntitel, den vielleicht der ein oder andere so im Kopf hat. Das war eine Seite voll mit so kleinen Polaroid-Fotos von Frauen und darüber stand quer in gelb-schwarzer Schrift: Wir haben abgetrieben. Das hat tatsächlich einen Aufschrei des Entsetzens in der Bevölkerung hervorgerufen, weil dort auch sehr viele prominente Frauen bei waren.
Sehr bekannt, Romy Schneider ja zum Beispiel und Senta Berger, das waren ja so. Ja. Im Bundestag wurde das Ganze dann natürlich auch diskutiert und da wurde im April 1974 dann eine Entscheidung getroffen.
Ja, und der Bundestag war genauso gespalten wie die Bevölkerung. Das war bei den Ostverträgen übrigens auch so und auch bei der Wiederbewaffnungsdebatte, von der wir am Anfang gesprochen haben. Also, die CDU-CSU-Fraktion favorisierte die Indikationslösung. Das war eine Lösung, die Abtreibungen erlaubte anhand von bestimmten medizinischen oder ethischen Voraussetzungen und Problemfällen. Die Koalitionsfraktionen aus SPD und FDP unterstützten dagegen die Fristenregelung und die besagte, dass man innerhalb von 12 Wochen am Anfang der Schwangerschaft sozusagen straffrei abtreiben konnte. Das wurde dann knapp angenommen, aber wie man das dann sich vorstellen kann, die Unterlegenen, in diesem Fall die CDU-CSU, gingen zum Verfassungsgericht. Das lehnte diesen Kompromiss ab. Daraufhin gab es dann im Februar 1976 einen erneuten Kompromiss, der sah vor, Schwangerschaftsabbrüche sind verboten und es gibt eine Strafandrohung gegen die Mutter und den behandelnden Arzt, aber es wird von einer Verfolgung abgesehen. Und heute ist es so, dass du einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen kannst, wenn du eine ärztliche Beratung hinter dich gebracht hast, nach 3 Tagen sozusagen immer noch der Meinung bist und dann kann dieser Abbruch vorgenommen werden innerhalb der ersten 12 Wochen der Schwangerschaft.
Wir reden in dieser einen Stunde History über ein sehr viel diskutiertes Thema, nämlich über den Paragraphen 218. Der regelt, ob und wie lange eine Schwangerschaft abgebrochen werden darf. Deutschlandfunk Nova ist hier. 30 Jahre ist es jetzt her. Da gab es hier in Deutschland einen Prozess gegen einen Arzt. Horst Tyson hieß der. Der hat Abtreibungen vorgenommen, illegal, wie ihm die Staatsanwaltschaft vorgeworfen hat. Nadine Kreuzhaller aus dem History-Team über den Memminger Prozess.
Abtreibungsarzt im Gefängnis. Frauen weinen.
Kontroversen über Memminger Urteil. Streit auf dem Deutschen Ärztetag.
Memmingen, jetzt reicht's.
Memmingen in den Schlagzeilen. Die Bild-Zeitung und die Emma, die Taz und die Süddeutsche Zeitung, die Tagesschau und die ZDF-Heute-Nachrichten, alle berichten, als am 5. Mai 1989 das Urteil gesprochen wird.
Im bisher größten Abtreibungsprozess der bundesdeutschen Rechtsgeschichte ist in Memmingen der Frauenarzt Horst Tyson zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt worden. Der 50-Jährige darf außerdem 3 Jahre lang nicht als Frauenarzt praktizieren.
Dem Urteil gingen zermürbende 8 Monate und 62 Verhandlungstage voraus. Der Prozess, ein Politikum und von Anfang an ein Skandal. Mit einer anonymen Anzeige wegen Steuerhinterziehung gegen Horst Tyson nimmt 1986 alles seinen Lauf. Bei der Durchsuchung seiner Praxis findet die Steuerfahndung auf vielen der 1300 Patientinnen-Karteikarten den Buchstaben I. I wie Interruptio, lateinisch für Schwangerschaftsabbruch. Die Steuerbehörde übergibt die Akten der Staatsanwaltschaft ohne Rücksicht auf Datenschutz. Der erste Skandal. Im Juni 88 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Horst Tyson am Landgericht Memmingen in Bayern.
Der Angeschuldigte räumt ein, dass er in einer Vielzahl von Fällen Schwangerschaftsabbrüche in seiner Praxis vorgenommen hat.
Seit 1980 durften Ärzte in Bayern und Baden-Württemberg Abtreibungen nicht mehr ambulant durchführen.
Der Angeschuldigte gibt an, dass er in allen Fällen davon überzeugt war, dass eine Indikationslage gegeben war.
Frauen durften damals bis zur 12. Woche abtreiben, aber nur nach einer Vergewaltigung, wenn das Kind drohte, stark behindert zur Welt zu kommen oder wenn ein Arzt der Schwangeren eine Notlage bescheinigte.
Die Ermittlungen ergaben, dass in der weit überwiegenden Anzahl von Fällen die objektiven Voraussetzungen einer Indikationslage nicht gegeben waren.
Die Staatsanwaltschaft nimmt auch die Frauen ins Visier, stellt Strafbefehle aus, auch gegen Ehemänner, Angehörige und Freundinnen, wegen Beihilfe. Sie verhängt Geldstrafen bis zu 3.000 Mark und lädt fast 150 Frauen vor Gericht vor. Deren volle Namen werden öffentlich verlesen. Noch ein Skandal in diesem Prozess.
Auch wenn in einigen Verfahrensabschnitten Neugierige nicht in den Zuschauerraum dürfen, müssen die Frauen ihre Anonymität preisgeben und abermals Details aus ihrer Intimsphäre offenlegen. Eine moderne Spielart der Inquisition.
So schreibt der Spiegel im September 88. Währenddessen formiert sich draußen immer mehr Protest.
Ende September, kurz nach Prozessbeginn, Memmingen erlebt die erste Demonstration gegen den Paragraphen 218 und für den Angeklagten Dr. Horst Theisen. 5 Monate später die zweite und größte Kundgebung für und mit Dr. Theisen. Anfang April, 4 Wochen vor Prozessende, die Abtreibungsgegner gehen in Memmingen auf die Straße.
Die Diskussionen um den Abtreibungsparagraphen 218 sind aufgeheizt. Politiker und Politikerinnen aller Parteien mischen sich ein, Kirchenmänner und Feministinnen. Und Horst Theisen? Seine Verteidiger sind in Revision gegangen. Bis dahin bleibt er in Freiheit und ist 1989 im ZDF bei Günther Jauch zu Gast.
Also für mich ist die höchste Instanz mein Gewissen. Und ich sah mich vor den Zwang gestellt, entweder die Patienten wegschicken zu müssen oder über meinen Schatten springen zu müssen und sagen zu müssen, hier bin ich gefordert als Arzt und als Mensch und hier muss ich was unternehmen. Und ich habe das gemacht.
Die Situation müsse sich endlich verändern, sagt Theisen.
In den 118 Jahren der Strafgesetzgebung nach § 218 haben es weder Politiker noch Juristen noch Ärzte noch Kirchenmänner noch alle möglichen Leute vermocht, eine adäquate und für die Frau befriedigende Lösung herbeizuführen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, endlich der Frau die Verantwortung zu überlassen, wann sie ein Kind haben will und ob sie eins haben will oder nicht.
1991 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil gegen ihn auf. Das Landgericht Augsburg spricht 1994 ein neues. 1,5 Jahre auf Bewährung ohne Berufsverbot. Da ist es für Theisen schon zu spät. Er ist ruiniert, musste seine Praxis längst verkaufen und probiert sich fortan als Naturheilkundler.
Ein Prozess, der die Geschichte und die Gesetze der Bundesrepublik verändert haben. Nadine Kreuzerler hat ihn uns vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir haben eben schon ein bisschen genauer auf den Prozess gegen Horst Theisen geschaut. Jetzt wollen wir uns den Mann selbst noch mal etwas genauer anschauen. Dabei kann uns Gisela Friedrichsen helfen. Sie ist Gerichtsreporterin und hat den Prozess damals beobachtet und danach darüber ein Buch geschrieben. Hallo, Frau Friedrichsen.
Hallo.
Welchen Eindruck hatten Sie von Horst Theisen?
Also ich habe ihn für einen sehr vertrauenswürdigen, sorgfältig arbeitenden Frauenarzt angesehen. Ein ruhiger, ganz leiser Mann, also nicht einer, der irgendwelche politischen Parolen vor sich herträgt, sondern der zuhört, der sich viel Zeit nimmt. Also er war mit Sicherheit kein typischer Abtreibungsarzt, der am Fließband die Schwangerschaften abbricht, sondern er hat sehr abgewogen und sehr besonnen und sehr individuell dann auch seine Behandlung entsprechend ausgerichtet.
Und er hat ja die Abtreibung nach der Reform des Paragraphen 218 vorgenommen. Seit 1976 war eine Abtreibung rechtswidrig, aber straffrei, wenn 4 Indikatoren beachtet wurden. Warum wurde er dann trotzdem angeklagt und verurteilt?
Eigentlich war der Fall Theisen ein Steuerfall. Eine Arzthelferin wollte eine Gehaltserhöhung haben und die hat sie nicht bekommen. Und dann hat sie einem Freund oder einem Bekannten, der bei der Finanzverwaltung gearbeitet hat, erzählt, dass der bei dem Herrn Dr. Theisen, dass man da also zu wenig verdient und dass der aber Schwangerschaftsabbrüche macht und die nicht versteuert. So begann also ein Steuerstrafverfahren und im Zuge dessen hat man dann auch die Patientenkarteien durchsucht und so und dann fand man da eine ganze Reihe von Karteikarten, auf denen ein großes I stand für Interruptio, also Abbruch. Und so ist man draufgekommen, dass er als frei praktizierender Arzt Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen hat, was nicht erlaubt gewesen ist in Bayern.
Kritiker nannten den Prozess einen modernen Hexenprozess. War er das?
Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Laufbahn keinen frauenfeindlicheren Prozess erlebt als den Prozess gegen Dr. Theisen, und zwar nicht nur wegen des Schicksals des Herrn Theisen, das ist bedauerlich, aber er hat zum Teil gegen das Gesetz verstoßen, also mit seiner Steuerhinterziehung, gar keine Frage. Aber was wirklich äußerst kritikwürdig war und heute noch ist, war der Umgang damals mit den Frauen. Das fing an damit, dass man die Frauen vor dem Strafverfahren gegen ihn schon mal angeklagt hat vom Amtsgericht wegen illegaler Abtreibung und hat dann Strafbefehle erlassen. Die Frauen haben das alles bezahlt, auch zum Teil ihre Männer, die dann wegen Beihilfe angeklagt worden sind. Das ist die besondere Heuchelei an der ganzen Geschichte, nicht? Der die Frau beigestanden hat, der sie zu der Abtreibung gebracht hat und wieder nach Hause gefahren hat, der ist angeklagt worden, der sie sitzen hat lassen und sich aus dem Staub gemacht hat, der wurde nicht belangt. Ja? Aber jedenfalls, also man hat den Frauen Strafbefehle aufgebrummt, die sind auch alle bezahlt worden, weil keine Frau das Risiko eingehen wollte, dagegen Beschwerde zu erheben und dann öffentlich verhandelt zu werden vor einem Gericht. Und damit hatten sie kein Aussageverweigerungsrecht mehr als Zeuginnen. Sie mussten also Rede und Antwort stehen. Damit fing es schon mal an. Dann ist in der Anklageverlesung Name, Adresse, Datum des Abbruchs verlesen worden. Im Plädoyer nochmal und im Urteil das dritte Mal. Also es ist wirklich die privateste und intimste Sphäre einer Frau, ihre Beziehung zum Partner, ihre Unterleibsbeschwerden und was weiß ich alles, ist alles öffentlich diskutiert worden. Es war unerträglich und unerhört.
Und während des Prozesses wurde dann auch noch einer der Richter, nämlich der beisitzende Richter Detlef Ott, ausgetauscht. Der ist ja auch sehr gegen die Zeuginnen vorgegangen. Ja. Aber er wurde ausgetauscht, weil er befangen war. Seine Freundin selbst hatte abgetrieben.
So ist es. Und es kam dann heraus, die Frau hatte sich an die Verteidigung gewandt, nachdem sie ein Bild in der Zeitung gesehen hat, welche Richter hier über Herrn Theisen zu Gericht sitzen. Und dann hat sie gesagt, oh, den kenne ich doch. Und hat da erzählt, was da geschehen ist. Sie war schwanger von ihm. Er ist damals mit ihr nach Baden-Württemberg gefahren. Da waren die gesetzlichen Regelungen lockerer. Und er hat dann bei der Verhandlung mit dem Arzt das große Wort geführt. Nicht? Und dieser Herr setzt sich dann in diesen Prozess hin und verhört diese Frauen, also wirklich in einer Art und Weise, die unter aller Kanone gewesen ist, so bis nach dem Motto, ja, und ihre Mutter hat doch sicher noch Erspartes, sie hätte das doch hergeben können, und ja, hätten sie nicht ihrem Mann das Kind unterschieben können, wenn es von einem anderen ist, macht doch nichts, und so in dieser Art und Weise. Und wozu brauchen sie denn ein Auto? Sie könnten doch auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. In dieser Preislage waren seine Fragen. Er hat die Frauen niedergemacht und also wirklich gedemütigt und eingeschüchtert. Es war wirklich schlimm.
Gab es denn irgendwelche Frauen in diesem Gerichtssaal, die was zu sagen hatten auf dem Richterstuhl oder irgendetwas, dass man da eben auch mal so in die weibliche Situation reingekriegt hat?
Es ist damals, als der Richter Ott ausschied, ist eine Frau nachgerückt, aber das war eine junge Frau, die gegen diesen Vorsitzenden, der ja auch entsprechend, im Grunde, ich habe noch nie einen so befangenen Richter auch erlebt wie diesen Vorsitzenden, nicht, der selbst ein uneheliches Enkelkind bei sich zu Hause aufgezogen hat und seinen Maßstab sozusagen dran gelegt hat, nicht? Die Großeltern, die können ja schließlich das auch dann übernehmen, nicht? Da muss man doch nicht abtreiben. Da geht man dann halt zu den Eltern und die machen das dann schon. Aber dass das nicht jede Frau machen kann, das ist doch selbstverständlich. Nein, es war ein männliches Gericht. Es war damals die ganze Situation, die ganze politische Situation derart aufgeheizt durch diesen Krieg zwischen den totalen Abtreibungsgegnern und den totalen Abtreibungsbefürwortern nach einem Mittelweg, mit dem vielleicht keiner richtig zufrieden gewesen wäre, aber den jeder hätte akzeptieren können. Nach dem hat man gar nicht gesucht, sondern es war wirklich ein Krieg, der da ausgefochten wurde, und dieser Prozess war der erste und ich glaube auch einzige, wo die Frauen derart sozusagen als verlotterte und sittenlose Weibsbilder da vorgeführt wurden, die eben menschliches Leben getötet haben. Tatsächlich war kein einziger Fall dabei, wo man nicht die Not, in der diese Frauen sich befunden haben, wirklich auf den ersten Blick erkennen konnte. Und es war nicht immer nur eine finanzielle Not. Es gibt auch andere Nöte und andere Schwierigkeiten, die einer Schwangerschaft manchmal im Wege stehen.
Sagt Gisela Friedrichsen. Sie hat den Prozess gegen Horst Theißen beobachtet und ein Buch darüber geschrieben. Danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Matthias, wie war das denn mit dem Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in der DDR geregelt? Gab es da auch sowas wie einen Paragraphen 218?
Also es war so ähnlich geregelt. Es gab auch dort zur gleichen Zeit im Übrigen auch die Diskussion. Bis 1972 entschied eine Kommission über Schwangerschaftsabbrüche und zwar nach Indikation, also ähnlich wie auch bei uns. Am 9. März 1972 gab es dann eine Änderung. Die Frauen konnten von da an selbst über einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden innerhalb der ersten 12 Wochen. Das war eine Reform, die genau dann stattgefunden hatte, als der Machtwechsel von Walter Ulbricht zu Erich Honecker stattgefunden hat. Und Erich Honecker hatte sozusagen Sozialpolitik in den Vordergrund gestellt und er hat das, wurde so genannt, als Geschenk zum Weltfrauentag den DDR-Frauen sozusagen gegeben.
Und warum wurde das ausgerechnet zu dieser Zeit erlassen?
Naja, weil Frauen in den Mittelpunkt der Reform- und Sozialpolitik von Erich Honecker gerückt sind. Gleichzeitig waren immer mehr Frauen in medizinischen Berufen eingesetzt. Und er wollte einfach versuchen, durch die Legalisierung die illegalen Abbrüche, die in der DDR bzw. in angrenzenden Staaten vorgenommen worden sind, zu beenden.
Wie waren da die Reaktionen in der DDR?
Ja, auch so ähnlich wie bei uns. Also die Kirchen waren natürlich dagegen. Es wurden Hirtenbriefe von der Kanzel verlesen, dass das also ein Werk des Teufels sei. Es war die erste freie Abstimmung in der Volkskammer und es gab kein einstimmiges Ergebnis. Das war auch völlig sensationell und die Bürger rieben sich erstaunt die Augen. Aber insgesamt blieb es trotz dieser Legalisierung und dieser Änderung der Gesetze so, dass Abtreibung in der DDR ein Tabuthema war. Es wurde nicht darüber gesprochen, es wurde nicht darüber berichtet, es wurde keine Statistik veröffentlicht. Man machte das oder ließ es, aber es wurde eben auf gar keinen Fall darüber debattiert.
Wie so viele andere Themen auch, und das war ja auch in der Bundesrepublik ähnlich. Deutschlandfunk Nova ist hier, die eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Schwanger werden, das geht ziemlich schnell und so zuverlässige Verhütungsmittel, wie es sie heutzutage gibt, die existieren noch gar nicht so lange. Wie haben das also die Menschen gemacht, bevor es Kondompille und Co. gab? Das kläre ich mit Professor Robert Jütte. Er ist Medizinhistoriker und hat ein Buch herausgegeben über die Geschichte der Abtreibung seit der Antike. Hallo Herr Jütte.
Ja, guten Tag.
Gibt es Quellen, die uns verraten, seit wann Frauen abtreiben?
In der Tat gibt es Quellen, die reichen bis weit in die Vorzeit zurück, nicht in die Steinzeit, sondern erst als wir schriftliche Quellen haben, sprich also zum Beispiel in den antiken Hochkulturen in Babylon und Syrien. Wir haben insbesondere zum Beispiel die berühmte Gesetzestafel von Hammurabi aus dem 17. Jahrhundert vor Christus. Und dort gibt es einen Paragraphen, der eindrücklich beschreibt, also dass eine Frau abtreibt und beziehungsweise wenn jemand dafür sorgt, dass eine Frau abtreibt, er bestraft wird.
Was waren die Gründe damals, dass Frauen abgetrieben haben?
Das gibt unterschiedliche Gründe. Das liegt zum Teil je nach Schicht. Die Unterschicht hat ein Problem, die viele Kinder zu ernähren. Also gab es dort das Problem der großen Kinderzahl. Und in der Oberschicht war es dann ein Problem Bequemlichkeit, Schönheit. Es werden also in der Literatur, in der antiken Literatur verschiedene Gründe genannt. Im Wesentlichen ist es aber so, dass wir kaum etwas über die sogenannte Selbstabtreibung wissen. Also das heißt, dass Frauen selbst entschieden haben, abzutreiben. Wir erfahren meistens nur etwas, wenn Frauen sozusagen zur Abtreibung gedrängt werden, meistens von männlicher Seite. Und das ist ein Eingriff in die männliche Domäne, sprich also der Mann hat das Recht auf das Kind und wenn die Frau ihm oder jemand anders das vorenthält, ist derjenige schadensersatzpflichtig.
War so eine Abtreibung damals irgendwie sozial geächtet oder war das eine normale Sache?
Wir haben überhaupt keine Zeugnisse von den Betroffenen selbst. Wir wissen also aus der Literatur zum Beispiel, dass berühmte Staatstheoretiker der Antike, ob das Sokrates, Plato oder zum Beispiel auch Aristoteles ist, die haben die Abtreibung als Bevölkerungsregelungsmaßnahme, als Familienpolitik sozusagen empfohlen, um das Gleichgewicht der Bevölkerung zu halten. Also bei wenigen Ressourcen eben auch dafür zu sorgen, dass nicht zu viele Kinder auf die Welt kommen. Das heißt, es gibt eine gewisse Toleranz dieser zumindest im politischen Denken der damaligen Zeit. Wie die Frauen selbst darüber gedacht haben, wissen wir nicht. Also es hat sich niemand bekannt zur Abtreibung, aber wir können zumindest davon ausgehen, dass in der Antike weder in Griechenland noch in Rom, zumindest noch nicht zur Zeit der Republik in Rom, Abtreibung bestraft worden ist.
Das heißt, auch wenn das Baby im Bauch der Frau war, das war eine ziemlich männliche Sache, diese Abtreibung.
In der Tat, und es wird im Christentum dann ersetzt praktisch durch Gott Vater. Nicht mal der leibliche Vater oder der Mann in der Ehe ist verantwortlich oder hat das Recht, darüber zu entscheiden, sondern Gott Vater, und später wird Gott Vater durch den Staat ersetzt.
Viele Frauen sind ja früher auch bei einer normalen Geburt schon gestorben. Da gehe ich davon aus, dass so eine Abtreibung auch ziemlich viele gesundheitliche Risiken mit sich gebracht hat, oder?
Es ist ja heute auch nicht ganz ungefährlich. Wir wissen ja immer Warnungen, also vor Engelmacherinnen, auch eine ganz normale in der Klinik durchgeführt, ist nicht ganz ohne Risiko. Aber man muss sich vorstellen, bei den Mitteln, die man bis zum 18. Jahrhundert zur Verfügung hatte, insbesondere also wenn Frauen das selbst in die Hand genommen haben, haben wir vor allen Dingen Drogen, also sprich Kräuter. Und wir wissen das schon zu römischer Zeit, man über 200 pflanzliche Substanzen kannte, die in der Tat abtreibend wirken können. Und das große Problem ist, dass wir, die sind zum Teil hochgiftig, dazu gehören zum Beispiel der schwarze Nieswurz und andere, die man vorsichtig dosieren muss. Und das große Problem für die Frauen, aber auch für die Ärzte, selbst wenn sie das verschrieben haben, waren die richtige Dosis zu finden, weil sonst war nicht nur das Embryo tot, sondern die Mutter auch.
Das heißt, so Operationen, Ausschabungen, das war tatsächlich nicht die Regel.
Nein, das ist also die Moderne. Es haben natürlich vielleicht früher schon auch Frauen versucht, verzweifelt, also mit Stricknadeln oder mit ähnlichen spitzen Gegenständen, also die Fruchtblase zu öffnen. Und dann aber normalerweise, was wir aus den Quellen wissen, sind es fast immer entweder pflanzliche Mittel, die direkt auf die Gebärmutter wirken oder den Embryo abtöten. Das wäre die zweite Variante der pflanzlichen Drogen, oder durch mechanische Mittel. Hippokrates, der berühmte Arzt, gibt zum Beispiel einer Tänzerin den Rat, von einem Tisch zu springen, also sprich durch von außen Einwirkung auf den Uterus eine Frühgeburt praktisch einzuleiten.
Das heißt, das war dann auch gar nicht so früh, wie es bei uns heute ist, im Laufe der Schwangerschaft, sondern der Fötus war schon ein bisschen herangewachsen.
Also man hat nur in rechtlicher Hinsicht, dann vor allen Dingen natürlich unter dem Einfluss des Christentums, aber mit der alten Beseelungslehre von Aristoteles noch im Hinterkopf, gesagt, also bis 42. Tag der Schwangerschaft ist ein Fötus unbelebt und damit sozusagen kann er unbestraft abgetrieben werden. Das war also auch noch durchaus die kirchliche Auffassung bis weit ins Mittelalter hinein und darüber hinaus. Und das, was wir heute unter Spätabtreibung fassen, ist sozusagen eine Konsequenz aus dieser alten Beseelungslehre, wenn Sie so wollen, eine Fortschreibung.
Unser Blick in den Rückspiegel. Wie haben Frauen in der Antike bzw. in früheren Jahrhunderten abgetrieben? Das hat uns Professor Robert Jütte erklärt. Danke Ihnen für die Information.
Gern geschehen.
Wir haben uns in dieser einen Stunde History schon erklären lassen, wie Frauen das mit der Abtreibung in der Antike und in früheren Jahrhunderten gemacht haben. Und wir haben uns den Prozess gegen Horst Tyson genauer angeschaut. Bleibt die Frage, wie es heute ist. Und das kann uns Kerstin Artus erklären. Sie ist ehrenamtliche Vorsitzende von Pro Familia in Hamburg. Hallo Frau Artus.
Hallo.
Wie haben sich denn die Zahlen der Schwangerschaftsabbrüche in den letzten Jahren entwickelt?
Naja, die gehen mal etwas hoch, dann gehen sie wieder etwas runter. Insgesamt sind sie auf sehr geringem Niveau, Europa und auch weltweit im Vergleich. Und man kann sagen, sie sind stabil, etwa um 100.000.
Im Jahr?
Im Jahr, mhm.
Aus welchen Gründen brechen Frauen heutzutage in der Schwangerschaft ab?
Also da kommen meistens verschiedene Gründe zusammen. Die häufigsten Gründe sind unsichere Partnerschaften, aber auch berufliche und finanzielle Unsicherheiten. Und da ist es durchaus manchmal eine Gemengelage, warum Frauen entscheiden, eine Schwangerschaft nicht fortzusetzen.
Das heißt, gesundheitliche Gründe kommen da seltener vor?
Das ist der eher wirklich geringe Teil. Also überwiegend sind es, naja, wie ich schon sagte, man weiß nicht, wie man das alleine schaffen soll. Und plus Unsicherheiten im Beruf und ja, wenn das Geld nicht stimmt und auch keine Perspektive da ist, dass man in sicheren Verhältnissen leben kann.
Inwieweit werden die Männer in diesen Entscheidungsprozess, ob Abtreibung oder nicht, eingebunden?
Naja, abgesehen davon, dass es eine ganz individuelle Entscheidung ist, ist es doch so, dass ungefähr zu uns in die Beratung ein Drittel aller Frauen, die die Beratung aufsuchen müssen, ihre Partner mitbringen. Es bringen aber auch Frauen ihre Mütter mit oder die Freundin, gerade wenn auch schon kleine Kinder da sind. Die meisten Frauen, die Abbrüche machen, haben ja bereits Kinder. Dann kommt eine Freundin mit oder eben die Mutter, um auf die Kinder auch aufzupassen in dieser Zeit.
Das heißt, man kann sagen, heutzutage ist diese Entscheidung schon eher weiblich.
Ja, das war sie auch immer. Also Frauen haben das schon immer für sich entschieden. Wir machen auch, beziehungsweise unsere Beraterin, immer die Erfahrung, dass die Entscheidung meistens schon steht. Wenn sie in die Beratung kommen, ist es ja eine Pflichtberatung. Insofern müssen sie die ja machen. Die meisten sind sich schon sicher.
Können Sie denn in der Beratung da irgendwie noch auf die Frauen einwirken? Wirken Sie auf die Frauen ein oder ist das tatsächlich einfach nur eine Beratung, ein Informationsgespräch, wie sowas abläuft?
Naja, worauf soll man einwirken? Also die Beratung ist ergebnisoffen und weil es eben den Charakter der Pflichtberatung hat, ist es eigentlich unseren Beraterinnen ein Anliegen, erstmal die Atmosphäre auch zu öffnen, damit es eben nicht wie ein Zwang und eine Pflicht erscheint, sondern dass wirklich nochmal über Motive, über Beweggründe gesprochen werden kann. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Also es kommen auch Frauen in die Beratung, die nicht wissen, was sie da sollen. Und dann muss man erstmal sagen, ich kann dir nicht sagen, was du tun und was du lassen sollst. Du musst es für dich entscheiden, aber ich kann dir einen Fächer aufzeigen. Du kannst auch in die Sozialberatung gehen, die auch angeboten wird, sodass Möglichkeiten geöffnet werden können. Aber nicht als Vorgabe, sondern wenn da ein Gespür ist, was möchte die Frau, was ist ihr wichtig?
Es gibt ja im Moment eine heftige Debatte über die Frage, ob Ärztinnen und Ärzte auf ihren Homepages mitteilen dürfen oder vielleicht eben auch sollten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Wie steht Pro Familia dazu?
Pro Familia Hamburg und auch Pro Familia Bund steht ganz klar dazu, dass Ärztinnen und Ärzte darüber informieren dürfen und sie sollen sogar, weil sie die Fachleute sind, die genau Auskunft geben können, welche Form von Abbruch sie anbieten. Da gibt es verschiedene Formen. Nicht alle Ärzte machen noch Abbrüche in der 11. Woche beispielsweise und auch die Methoden sind verschieden. Und diese Informationen brauchen Frauen am Anfang, um erstmal eine Orientierung zu haben und die bekommen sie auch nicht zwingend in der Beratung. Dafür ist die Beratung ja gar nicht vorgesehen. Und deswegen müssen sie diese Informationen übers Internet bekommen, weil sie sonst eben auf diesen Hassseiten landen, die fürchterliche Bilder bereithalten, die Ärzte an den Pranger stellen. Und deswegen müssen Ärzte informieren. Und wir sind ganz klar dafür, dass deswegen dieser Paragraph 219a Strafgesetzbuch auch abgeschafft wird.
Wie gefährlich sind Abtreibungen heutzutage eigentlich noch für die Mutter?
Weltweit gibt es schon auch noch Todesfälle durch Abbrüche. In Deutschland kommt das nicht mehr vor.
Der Blick ins Heute mit Kerstin Artus. Sie ist ehrenamtliche Vorsitzende von Pro Familia in Hamburg und hat deshalb von Berufswegen her mit Schwangerschaftsabbrüchen viel zu tun. Vielen Dank Ihnen.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir sind am Ende dieser eine Stunde History angelangt. Zeit, einen Blick ins Hier und Jetzt zu werfen. Matthias, Deutschland ist mittlerweile wiedervereinigt. Das heißt, man musste sich da irgendwie auf eine Regelung einigen.
Genau, das hat man im Grunde genommen auch tatsächlich dadurch getan, dass man es so gelassen hat, wie es bis dahin schon war. Also, es gibt den Paragraphen 218 noch. Es gibt eine Strafandrohung für Frauen und auch für Ärzte. Aber es gibt eben sehr viele Ausnahmen und sehr viele Regelungen, die eine tatsächliche Straffreiheit garantieren. Eine haben wir schon genannt, das ist die berühmte Beratungspflicht. Also Frauen, die einen Abbruch vornehmen lassen wollen, müssen sich beraten lassen. Da müssen sie eine gewisse Zeit vergehen lassen, um ihre Entscheidung zu überdenken. Und dann können sie es tun. Es gibt eine medizinische Indikation, also Gefahr für die Mutter. Das gilt auf jeden Fall während der gesamten Zeit der Schwangerschaft, um also einen Abbruch vornehmen zu lassen. Und als Folge einer Vergewaltigung wird auch akzeptiert, dass man dann einen Abbruch machen kann.
Und trotzdem wird bis heute über diesen Paragraphen 218 unglaublich viel diskutiert und natürlich auch sehr emotional.
Unbedingt. Und ich glaube, dass es daran liegt, weil es hier tatsächlich ums Eingemachte geht. Also hier geht es um Leben und Tod, hier geht es um Verantwortung für Kinder, hier geht es um das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, hier geht es um die Persönlichkeitsrechte der Mutter und des Kindes und auch im Übrigen mit Verlaub des Vaters. Es geht um die Freiheit und die Selbstbestimmungsrechte von Müttern und Frauen ganz allgemein und damit sozusagen sind alle in der Gesellschaft angesprochen, weil von dieser Debatte kann sich eben keiner frei machen. Und dann kommen noch die Kirchen, die natürlich in dieser dieser Frage zentral angesprochen sind. Das fünfte Gebot lautet, du sollst nicht töten. Dann können wir jetzt darüber anfangen zu diskutieren, ist es eine Tötung, ab wann ist es eine Tötung, wann beginnt menschliches Leben? Greifen wir damit in, aus kirchlicher Sicht gesprochen, Gottes Willen ein, wenn wir eine solche Abtreibung vornehmen? Also es berührt nach meiner Auffassung die Basis des menschlichen Lebens und deswegen sind diese Debatten auch so emotional und so intensiv und ich glaube auch nicht, dass sie jemals aufhören werden. Und am Schluss noch gesagt, allen Männern, die uns jetzt zuhören, die müssen einfach akzeptieren, dass sie hierbei etwas weniger zu sagen haben als die Frauen, weil es eben nicht ihr Bauch ist, in dem da ein Kind heranwächst.
Das stimmt. In der nächsten Sendung geht es um ein ganz grausames Massaker, nämlich um das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking am 4.6.1989. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.